als ich dann im Chor angekommen bin, im September 1973, war alles ganz anders als in dem Buch. Meine Mama hat mir alles schon gemacht für mich, also Wäsche zusammengelegt und mich irgendwelche Klamotten rausgelegt und mir Schnitten gemacht abends und sowas. Und plötzlich musste ich mir alleine ein Brot schmieren und wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe das dann so zugeklappt und die anderen haben alle ihr Brot mit Messer und Gabel gegessen. Das werde ich nie vergessen. Und ich habe mich da ganz einsam und alleine gefühlt. Der Direktor der Schule zum Beispiel, der ist ja mit uns mit in den Westen gefahren. Der kam ja dann, hat uns um den sterbenden und verfaulenden Kapitalismus erzählt und ist dann angekommen in Japan und ist erstmal in den Laden reingerannt und hat sich da irgendwie eine Stange von seinen Lieblingszigaretten gekauft, weil er dachte, die kriegt er nirgendwo anders. Und wir waren ja schon vorher da und haben mit den Schultern gezogen, aber du kannst dir überall kaufen, musst du nicht hier. Ja, die haben sich dann auch lächerlich gemacht. Die waren damit dabei, aber dass die bei der Stasi waren, das hat uns nicht gewundert. Das waren als Kind nicht unsere Kumpels und das waren nicht irgendwelche Freunde oder irgendwelche Erwachsenen, zu denen man gegangen ist, wenn man Hilfe gebraucht hat. Das waren Leute, die Macht hatten und bei denen man möglichst unauffällig irgendwie sich durchschlängeln musste. Dann bin ich zur Armee gekommen und war plötzlich das letzte Stück Dreck, was lebend rumläuft. Und da waren dann Leute, die wesentlich... Also das war das Gegenteil was ich gerade erzählt habe über die Thomaner, das Thomaner Umfeld, dieses bürgerliche, das war also wirklich ein sehr, sehr schlichtes und einfaches Umfeld. Und das waren, und einer hat mal zu mir gesagt, Künzel, ich weiß, wenn ich hier raus bin, habe ich nichts mehr zu melden, aber jetzt habe ich 18 Monate Zeit, dich fertig zu machen. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass wir uns ca. 250 Meter entfernt von der Berliner Mauer befanden und alle FDJler plötzlich lauthals Marmor, Stein und Eisenbricht sangen und dass man das auch auf die Mauer hätte beziehen können. Und dann sind wir dann in die Garderobe gegangen und der Chef von Amiga kam und sagte, ja, es wird kein neues Armored Kids Album geben.
Bevor mein heutiger Gast Anfang der 90er Jahre mit den Prinzen zur ersten großen Popsensation aus der DDR im wiedervereinten Deutschland wurde, war er Schlagzeuger der 1985 gegründeten Band Amo und die Kids. Mit frechen, parodistischen Texten und jugendlicher Leichtigkeit mischten sie Mitte der 80er Jahre die Popmusikszene der DDR auf. Mein heutiger Gast ist Tobias Künzel. Wir sprechen darüber, wie es war, als Neunjähriger in den weltweit renommierten Thomaner Chor aufgenommen zu werden und wie schwer es war, sich im dazugehörigen Internat einzuleben, über das Privileg, ins westliche Ausland reisen zu können und wann ihm bewusst wurde, dass dabei die Stasi eine Rolle spielte. Außerdem sprechen wir über Hierarchien und Repressalien während der NVA-Zeit und wie ein falscher Song am falschen Ort dazu führen sollte, dass Amo und die Kids keine weitere Schallplatte produzieren können. Natürlich geht es auch um die Zeit nach dem Mauerfall, um die entscheidende Begegnung mit Annette Humpe, den gesamtdeutschen Durchbruch mit den Prinzen und eine Karriere mit über 6 Millionen verkauften Tonträgern. Warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Comeback von Amo und die Kids ist, erfahrt ihr jetzt. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, kannst du das mit einem virtuellen Kaffee. Wie das geht, erfährst du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Tobias Künzel, den ich in Leipzig getroffen habe. Für mich war es ein sehr gemütlicher, lustiger Nachmittag und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, herzlich willkommen, Tobias Künzel.
Guten Tag, liebe Antje Ries, geborene Liebscher. Habe ich gelernt.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier verraten will. Ich habe das alles hinter mir gelassen.
Okay, hast du es? Also
wir lassen es mal stehen.
Okay, gut. Okay, du hast es hinter dir gelassen.
Okay. warum ist gerade jetzt im Jahr 2026 der richtige Zeitpunkt, mit Amo und die Kids eine alte DDR-Band zu reanimieren?
Warum das so ist, weiß ich nicht. Dass es so ist, weiß ich, weil wir sind vor 10 Jahren schon gefragt worden, warum macht er das nicht wieder? Und da habe ich damals wohl gesagt, kann ich mich nicht erinnern, aber ist mir heute, bin ich zitiert worden, das interessiert keine Sau. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Leute langsam sich ihrer Vergangenheit wieder bewusst werden und jetzt gerade auch Leute im Osten sich darüber im Klaren sind, dass sie mehr Erfahrung haben als Leute aus den alten Bundesländern. Weil Den Kapitalismus konnten wir nicht nach der Wende. Und da haben wir dann jede Menge Opel Kadett für überteuertes Geld gekauft und haben dann aber gelernt, mit dem Kapitalismus umzugehen. Und den Sozialismus haben wir schon mal erfahren. Das wissen wir also, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Und die Leute im Westen kennen halt nur den Kapitalismus und stellen sich unter Sozialismus teilweise was ganz Wunderbares vor. Und da muss man denen, glaube ich, ein bisschen die Illusion nehmen und sagen, das ist nicht so. Und deshalb fühlten sich viele Ostdeutsche jetzt auch stärker gerade, also stark oder selbstbewusster, als das vor 10, 15 Jahren noch der Fall war. Und was wir mit Armer machen, ist ja eigentlich eine Retro-Show. Also wir waren ja nie irgendeine Protestband und haben ja nie irgendwie angefangen, das System ändern zu wollen. Wir haben einfach uns lustig gemacht über alles. Und das machen wir auch weiterhin. Und wenn wir jetzt die Show machen und an Sachen erinnern, die es damals gab, ist das, wenn wir vom Blauen Würger singen, ist das so ähnlich wie für Westdeutsche das HB-Männchen. Also das ist, ja, das ist einfach eine Zeitreise und wir merken, dass die Leute sich freuen, auch jüngere Leute sich mit dem Material befasst haben. Und wenn du da so, ja, jüngere Leute, 40-Jährige vor der Bühne stehen siehst, die alle Texte mitsingen, das ist schon schön.
Ich kann mich noch an ein Konzert von euch erinnern, 1989, und zwar auf dem Pressefest auf dem alten Messegelände. Parallel dazu war ich nämlich hier auf der Miss Leipzig-Wahl. 1989 gab es ja die erste Miss Leipzig-Wahl an der anderen Ecke des Geländes. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich da unbedingt hin wollte.
Zur Miss Leipzig-Wahl?
Nee, zum Konzert zu euch, genau. Und ich glaube sogar, dass Arme und die Kids und die Herzbuben hintereinander gespielt haben. Hast du da noch Erinnerungen an dieses Fest?
Gar nicht. Ich habe nur gerade gedacht, dass es besser, dass es nicht umgekehrt war. Das, also, ich weiß nicht, wie du singst, aber ich jetzt bei der Miss Leipzig war, wäre nicht gut angekommen. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Wir waren ja mit den Herzbuben immer im Kontakt und haben auch immer freundschaftlich sind wir miteinander umgegangen, so lange bis Sebastian dann gefragt hat, ob ich nicht einsteigen will bei den Herzbuben, als dann nach der Wende alles in Bach runterging für die Musiker. Und wir waren mit denen immer im Kontakt. Das kann schon sein, dass wir da zusammen aufgetreten sind. Jetzt wüssten meine Bandkollegen Amor und Mario, die wüssten das ganz genau und könnten dir genau sagen, welche Setlist wir gespielt haben. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, wir können die ja im Nachgang nochmal fragen. Ja, vielleicht genau, wir fragen vielleicht äußern die sich dazu. Also ich hatte ja durch Freunde Falk Kindermann kennengelernt. Liebe Grüße an der Stelle.
Richtig aus.
Ja, und ja, ich glaube 1987 oder 88 war das, haben wir ja schon bei Sebastian Krumbiegel Silvester zusammen gefeiert.
War ich da dabei?
Ich glaube nicht.
Nee, bin ich mir ganz sicher, dass ich nicht dabei war.
Amo und die Kids, ihr habt sie 1985 gegründet und ihr habt ja damals den Spieß umgedreht. Also die etablierten Bands hatten sich junge Sänger gesucht, also Stern Meißen oder Karussell oder so. Und ihr habt euch speziellen älteren Sänger angeheuert. Wie lief denn dann die Einstufung ab?
Ganz normal. Also wir sind ganz normal als Band aufgetreten, mussten da unsere 40-60 Repertoire spielen, was kein Problem war, weil wir ganz viele eigene Songs schon hatten und die Coverversion eher die Ausnahme waren. Und ansonsten sind wir genauso eingestuft worden wie jede andere Band. Also ich glaube, dass diese Kommission, der war das Alter der Musiker egal, denen ging es in erster Linie um die Texte und um die Ausstrahlung. Und da haben wir uns um eine freundliche eine freundliche Attitüde bemüht. Und die Texte waren ja auch lustig. Und
die waren nicht so frech?
Nee, komischerweise nicht. Also irgendwie haben wir so einen Freibrief gehabt. Und ich glaube auch, das war für uns als junge Band auch von Vorteil, dass der Armer ein bisschen älter war. Also für uns damals extrem viel älter. Er war ja biblisch, 34.
Ja. Habe ich auch so empfunden.
Ja, war ein richtig alter Mann war das, um Gottes Willen. Und dadurch haben die Funktionäre wahrscheinlich gedacht, ach, da ist so ein Älterer, der ist vernünftig, da können wir uns drauf verlassen, der passt schon auf. Und der Armer hatte ja auch diesen, der war ja bei der Deutschen Post angestellt als Kulturbeauftragter oder irgend sowas und das war sein Job. Und da konnte der auch diesen Funktionärston aufnehmen und hat dann mit denen so auf Augenhöhe gesprochen. Und das war für uns eigentlich von Vorteil, dass die uns da vieles durchgewunken haben. Und dann kam ja noch Amiga, die Plattenfirma, die sowieso so einen Freibrief hatten, wo vieles möglich war, viel mehr möglich war als beim Rundfunk. Und da haben wir das Album aufgenommen und da waren auch Texte möglich, die vielleicht beim Rundfunk etwas genauer betrachtet worden wären.
Aber euren Durchbruch, also 85 gegründet, euren Durchbruch hattet ihr aber erst in den letzten 2 Jahren der DDR dann, ne? So 87, 88, 89, kann das sein?
Nee, eigentlich nicht. Habe ich jetzt auch wieder erfahren. Wir reden ja wieder ganz viel drüber. Wir haben 1985 oder 86 schon irgendwie so eine Auszeichnung gekriegt als hervorragendes Kollektiv für irgendwie moderne Musik.
Tanzmusik,
genau. Und irgendwie von der FDJ irgendwelche Preise gekriegt. Wir waren immer Nachwuchsband des Jahres und so ein Zeugs. Mhm. Nee, wir hatten schon, das ging schon relativ steil bergauf von Anfang an. Und endete dann natürlich mit dem Album No More Bockwurst und dem großen Hit Komm doch mit. Aber davor hatten wir natürlich auch andere Songs, die Leute auch kannten und die im Radio gelaufen sind.
Und bei der Plattenproduktion, gab es da Probleme mit Zensur? Habt ihr da irgendwas mitgekriegt?
Nö, gar nicht. Wir hatten unseren Produzenten, Wolf-Dietrich Fruck, immer noch ein sehr, sehr guter Freund von uns. Und wir hatten da keine Probleme. Vielleicht lag es auch daran, dass wir diese Schere schon im Kopf hatten. Und ja, eigentlich hatte ich die nicht im Kopf. Ich habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Und da kamen so verschiedene...
Ich meine, Sex sells, aber in der DDR war das ja okay, ne?
Sex war ja da gang und gäbe, das hat keinem wehgetan. Da gab es jetzt kaum noch eine Unterhaltungssendung, wo nicht irgendeine nackte Frau aufgetreten ist. Oder
das Fernsehballett mit oben ohne.
Ja, zum Beispiel, das war ja damals irgendwie so plötzlich gang und gäbe. Wahrscheinlich, weil die gedacht haben, das lenkt die Leute ab, Brot und Spiele. Und da sollen sie lieber dahin gucken, als rüber nach dem Westen. Und da haben wir praktisch wahrscheinlich unfreiwillig mit reingepasst. Ja, und wie gesagt, Arme und die Kids sind ja eigentlich auch nie eine richtig ernsthafte oder sich anzunehmen.
Oder?
Na, Spaß bin ich, wir haben uns lustig gemacht, eher eine Parodie. Mhm. Also ein Spaßband wäre ja irgendwie wie der Typ, der da dann einen Vogel an der Brille hatte. Ich weiß nicht, wie der hieß. Weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist für mich eine Spaßband mit Klamauk und wir tanzen Polonaise oder sowas. Mhm. Das war mir nicht. Wir haben ja Rockmusik gemacht, auch mit Texten. Ich mache sowieso nur, was ich will. Ist jetzt nicht unbedingt ein Spaßtext. Aber wir haben natürlich alles parodiert. Mhm. Das ging damit los, dass wir uns den alten Sänger gesucht haben. Und das endete damit, dass das unsere Texte praktisch oder unsere Attitüde halt immer eine Parodie auf die Großen waren. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch nie so richtig an die große DDR-Spitze geschafft, weil die Leute natürlich am Ende was Echtes sehen wollen.
Aber ich muss auch übrigens sagen, dass ich in der Vorbereitung, ne, da habe ich dann irgendwie Wunderkind gehört.
Ja.
Und das ist ja wirklich ganz fies, ne? Das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf.
Deswegen
war es auch ein Hit, ne?
Vier Harmonien, ja.
Ich glaube, es hat aber auch sehr gut funktioniert, weil ihr euch selber auch nicht ernst genommen habt.
Ja, richtig.
Also ich glaube, das war wahrscheinlich auch
das Erfolg. Das meine ich ja. Wir haben uns immer alles lustig gemacht, über uns selbst natürlich am Ende auch, ja.
Mhm.
Und hatten viel Spaß und die Leute hatten viel Spaß. Aber wir waren offensichtlich immer noch originell genug, dass sie sich das dann auch angehört haben.
Ja, es war ja auf jeden Fall, heute würde man sagen, fresh and tight, also frisch und was ganz anderes. Und ihr wart natürlich auch die Jüngsten, ne?
Ja, wir waren relativ jung, also Anfang 20 so.
Genau. Und die Etablierten waren ja dann schon so Ende 20 oder in den 30ern.
Und wir hatten von den Leuten, die im DDR-Fernsehen aufgetreten sind, die buntesten Haare.
Und
mit Nagellack und sowas. Wir haben da wirklich uns kennen.
Also
wir haben das alles schon in den 80er Jahren gemacht. Deswegen habe ich jetzt diesen ganzen Bohai über Queer und wie dann plötzlich die ganzen Jungs sich da die Nägel lackiert haben und dann irgendwelche Mädchenoberteile angezogen haben. Das habe ich alles schon hinter mir. Ja. Also das habe ich alles auch gemacht. Und das war.
Das haben wir alles durch Boy George und David Bowie gelernt.
Richtig, richtig. Und da habe ich diesen ganzen Hype gar nicht verstanden und dieses. Diese Protestbewegung, weil ich dachte, wir haben das damals auch gemacht und dann haben aber gegen nichts protestiert, wir haben es einfach gemacht. Ich bin mit einer rosaroten Hose im U-Bus von Großbösener bis Meusdorf gefahren und da haben die alle geguckt, aber das gehörte dazu.
Es war nicht irgendwie schräg.
Nö. Na gut, schräg war es schon. Ja. Also aufgefallen sind wir schon, aber.
Aber es hat nicht gestört oder empört.
Genau, und wir haben uns nicht auf die Fresse gekriegt, weil wir irgendwie. Viele haben uns ja auch für schwul gehalten. Mhm. Was wiederum von Vorteil war, weil die Mädels da irgendwie das interessant fanden.
Auf jeden Fall. Ihr habt quasi so eine Art Metrosexualität, wie es ja in den 90ern hieß, habt ihr wahrscheinlich schon miterfunden.
Stimmt. Und dann kam diese Welle jetzt vor ein paar Jahren, diese Queer-Welle, wo ich mir gedacht habe, aber das haben wir doch alles auch schon gemacht. Was ist denn da jetzt anders und besonders? Das gab es doch schon immer.
Und man muss aber dazu sagen, dass, glaube ich, auf dem Dorf ist es teilweise heute manchmal noch irgendwie schwierig, anders zu sein. Ne? So.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es heute sogar schwieriger. Also ich war damals auch schon in einer kleinen Stadt und so. Und wenn du dich da, wenn du dich da irgendwie selbst irgendwie stark machst und stark genug bist, dann sagen die im Dorf auch, jetzt kommt der wieder. Oder das.
Genau. Nahezu alle Musiker, die bisher bei mir im Podcast waren, haben erzählt, dass sie im Umfeld ihrer Band Stasi platziert hatten. Wie war das bei Amor und die Kids?
Hatten wir wahrscheinlich auch. Das, aber damit sind wir auch umgegangen irgendwie. Amor hat sogar, die, glaube ich, sogar angesprochen, gesagt, die beiden Herren da hinten. Ja, die begrüßen wir natürlich, die für Sicherheit sorgen, begrüßen wir natürlich ganz besonders. Wir sind damit offensiv umgegangen und haben uns aber wirklich keinen Kopf gemacht. Also diese Punkbands, die jetzt auch von vielen Journalisten, von älteren Ostjournalisten gerne so als die eigentliche progressive Szene dargestellt werden, was nicht stimmt. Das war wirklich eine Randerscheinung der DDR-Pop-Szene. Die gab es, die Punkbands, und die haben auch gespielt. Und da sind auch viele Leute hingegangen, also relativ viele. Aber die Garat und Pudis und Panko waren schon die... Die Namen waren schon die Bands, die man kannte und worum man sich gekümmert hat. Und die Punkbands haben natürlich so eine aggressive Schweine, raus, kotzen. Und wir haben das eher wie gesagt, parodistisch und eher heiter gesehen.
Findest du, diese Aspekte müssten auch mal filmisch oder ja im Spielfilm verarbeitet werden? Weil es wird ja dann immer relativ stark darauf abgezielt, ne? Auf die Punk-Szene oder so.
Die anderen Bands und so. Ach ja, warum nicht? Also ich bin ja kein Filmemacher, ich mache ja Musik. Und da ziehe ich auch Grenzen. Also ich fange jetzt nicht an, mich um Dinge zu kümmern, von denen ich gar nichts verstehe.
Hat es dich nach dem Mauerfall interessiert, ob du eine Stasi-Akte hast?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ja nichts auszuhalten gehabt. Und wir hatten ja dann sogar am Ende der DDR diesen Schein ausgefüllt und wären theoretisch nach dem 9. November offiziell als DDR-Bürger in den Westen gefahren und hätten dort Konzerte gegeben mit der Band Amor und die Kids. Und ich habe nichts auszuhalten gehabt und wollte mir ehrlich gesagt auch ersparen, dass ich dann vielleicht von Leuten enttäuscht bin. Und wo ich gedacht habe, es ist vielleicht besser, wenn du solche Dinge nicht weißt. Also wenn ich jetzt richtig Stress gehabt hätte oder gewusst hätte, habe ich Einschränkungen zu erdulden gehabt oder das und das ist nicht gegangen, weil da irgendjemand von der Stasi dazwischen gestanden hat, dann wäre ich natürlich als Erster aufs Amt gegangen und gesagt, Akte her, wer war das? Aber so habe ich nichts, ich habe auch mit der Stasi selbst keinen Kontakt gehabt. Die haben mich auch nicht gefragt, ob ich da einsteigen will, ob ich mitmachen will. Die einzige Frage, die mal kam, war, ob ich nicht Mitglied der SED werden möchte. Aber die kam nicht an mich, sondern an meinen Vater, der Genosse war, an der Musikhochschule damals, also mal Student. Und der hat mir erzählt, ja, die haben ihn gefragt, der Junge, das wäre doch schön, der ist doch hier und da könnt ihr doch auch mit bei uns in der Partei und da könnt ihr doch mitmachen. Und da hat mein Vater mich da rausgehauen und gesagt, der guckt euch den doch mal an, der ist doch völlig unreif. Das ist doch eine Schande, der muss da erst mal erwachsen werden, den kannst du doch jetzt noch nicht in der Partei, das ist doch viel zu früh. Und da hat er mir das erspart, dass ich da so ein Aufnahmegespräch geführt habe oder führen musste.
Und du hast bis heute nicht das beantragt, um da mal nachzuschauen, ob es da was gibt.
Die Stasi-Akte? Nö. Also ich weiß auch nicht, ob in der Band Arme und die Kids bei der Stasi war, interessiert mich auch nicht. Aber das wüsste ich, weil andere haben ja die Stasi-Akte beantragt und das hätte sich herumgesprochen. Aber wie gesagt, wir haben keine richtigen Einschränkungen oder irgendwas gekriegt. Bei uns lief alles nach Plan. Also Platte und dann wären wir im Westen gefahren. Dass wir die zweite Platte nicht machen durften,
dazu kommen wir nachher noch.
Ja, gut. Aber wie gesagt, es ist, ich habe da nicht das Bedürfnis, mir das anzugucken.
Vielleicht kommt es ja noch. Also bei mir war es irgendwie so vor 5, 6, 7 Jahren. Also leider war da gar nichts.
Was war nichts? Hatte ich niemand verpfiffen?
Nee, aber ich habe ja im Hotel Merkur Ausbildung gemacht.
Ja.
87 bis 89. Und da war man natürlich unter Beobachtung, weil man da ja nur für Westgeld wohnen konnte.
Genau.
Und das hat mich interessiert. Und dann hatte ich noch mal eine Geschichte vor, als ich 12 Jahre alt war, bin ich mal zum Wehrkreiskommando eingeladen worden. Meine Hörer kennen schon die Geschichte. Und das hat mich auch interessiert, was aus dieser Geschichte geworden ist.
Du bist im Wehrkreiskommando eingeladen worden?
Ja, es war eine krasse Geschichte. Und zwar hatten meine Eltern die Vorladung und ich wusste genau, wenn die sagen, komm mal ins Wohnzimmer und setz dich mal hierher, dann habe ich irgendwas ausgefressen. Mhm. Hatte ich aber nicht und deswegen ist es ja umso beängstigender. Und wir sind dann, also mein Vater und ich, sind dann zu diesem Termin gefahren, hier in der Georg-Schumann-Straße. Und dann bin ich mit 12 Jahren alleine verhört worden. Mein Vater musste draußen bleiben und angeblich, ja. Und mit 12 Jahren, ganz ehrlich, also da hatte man noch nichts mit Jungs und sowas im Sinn. Ne? Mhm. Angeblich habe ich einem Soldaten einen Brief geschrieben, der mir auch vorgelegt wurde. Der war in roter Tinte geschrieben. Ne? Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht gemacht, war auch nicht meine Schrift. Und der muss irgendein Verbrechen begangen haben. Also das ist meine Konklusion. Und die haben seinen Spind da durchsucht und müssen diesen Brief gefunden haben.
Und er war als Antje unterschrieben?
Ja, das war alles. Da war sogar, also heute könnte man mit dem DNA-Test das untersuchen, weil da war nämlich sogar eine Haarsträhne von mir dabei. Die war aber auch nicht von mir.
Eine 12-Jährige hat
ja, da... absurd, ne? Ja. So, und in diesem ganzen Wirrwarr ist mir dann irgendwann eingefallen, dass irgendwann mal davor ein Mann vor unserer Tür stand, unserer Wohnungstür, und gesagt hat, und ich habe aufgemacht, ich weiß es noch wie heute, weil ich habe da wirklich lange von geträumt. Mein Vater hat unten das Auto gewaschen, durfte man ja noch in 18ern. Ja. Und dann klingelte also jemand, ein junger Mann, an der Tür. Für mich natürlich als 12-Jähriger war ein Mann, ne, ob der jetzt nun jung war oder nicht. Und er hat gesagt, ja, bist du die Antje? Und habe ich gesagt, ja, du hast mir einen Brief geschrieben. Und damals habe ich gedacht, also völlig absurd, ich habe dann so schnell wie möglich die Tür zugemacht, ne? Und habe das dann auch irgendwie, ich habe es noch meinem Vater erzählt, ich sage, da war jemand Komisches, hat nach mir gefragt und dann war das erledigt. Und nur aufgrund dessen haben meine Eltern mir dann auch so schnell geglaubt, ja, so. Und deswegen hatte mich interessiert, ob es da irgendwas gäbe. Aber wenn, dann würde ich ja in seiner Akte stehen, haben die mir dann erzählt in der Behörde. Und,
ach so, man kriegt nur seine eigene Akte, man kriegt jetzt nicht alle
Akten. Ich hätte jetzt nicht rausgefunden, wer das war oder was da los war.
Ach, gibt es da auch Akten, wo jetzt mein Name drin steht?
Ja, und der ist dann vielleicht geschwärzt.
Ich krieg die auch nicht zu sehen.
Genau.
Dann. Also wenn der hat sich mit Tobias Günzel auf ein Bier getroffen und das könnte dann irgendwo
stehen. Ja, das könnte bei jemand anders sein. Ja. Irgendwie gibt es ja dann auch noch sozusagen Schutz für die andere Partei. Ne?
Aber es gab ja auch Bands, ich nenne jetzt keine Namen, aber die haben das ja ganz clever gelöst. Da war klar, wir fahren in den Westen und wir sind da aktiv. Einer muss Stasi machen. Wir haben gesagt, du kümmerst dich ums Licht, du schreibst die Songs und du machst Stasi. Alles klar, gut.
Okay. So.
Und das war dann immer bei denen klar, dass der sich mit den Genossen treffen muss und damit die nächste Westreise
und gesichert ist. Und die Genossen in die Sackgasse schicken.
Genau. Die wussten ja alle Bescheid und alles gut. Mhm. Ja. Okay. Das fand ich auch eine clevere Lösung, aber wie gesagt, ich kann mich nur an einmal erinnern, dass wir was mit der Stasi zu tun hatten. Das war am 7. Oktober 1989 in Magdeburg. Da kam ein Mann, ein kleiner Mann, sehr selbstbewusst auf uns zu, da hat so ein Blouson an und eine Schiebermütze und in meiner Erinnerung eine Aktentasche und eine Thermoskanne. Aber ich kann sein, dass mir das sein wäre. Ja. Und der kam dann, es war 89, Oktober, 7. zwei Tage, bevor es dann richtig losging. Und da kam zum Arm und sagte, ihr spielt heute hier nicht. Und da hat es mit so einer Bestimmtheit gesagt und so einem Brustton der Überzeugung, dass klar war, nee, wir spielen heute ja nicht.
Kein Widerspruch.
Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
Echt?
Ja, das war so.
Ihr habt das gar nicht hinterfragt.
Das war so drin. Ihr spielt heute ja nicht. Und dann war klar. Und da sah ganz normal, also zivil und ganz normal da aus. Und da war, ich weiß nicht, da gab es so diese Manifestation oder Petition, die alle unterschrieben haben.
Genau, die Resolution
der Resolution Künstler. Und da haben wir uns auch schwer getan, ehrlich gesagt.
Ihr wart nicht dabei.
Unterschreiben. Ne? Wir haben die dann unterschrieben, aber ehrlich gesagt nicht gleich am Anfang. Wir hatten schon ein bisschen Schiss und das war so drin. Das war so eingeimpft, vorsichtig sein und wer weiß, was dann passiert und so weiter.
Das ist ja wenigstens ehrlich.
Naja, wir haben sie unterschrieben dann, aber relativ spät. Als wir links und rechts geguckt haben, jetzt, also wenn wir jetzt alle verbieten, die da unterschrieben haben, dann gibt es keinen mehr. Und es war, nee, wir waren da schon irgendwie vorsichtig und wollten sie auch zu was bringen. Und das muss ich ganz ehrlich zugeben, dass wir da schon auch...
da mussten eben an dem Fall, und so war es ja auch, mussten erstmal die Etablierten dran.
ja,
die schon den großen Namen hatten. Ich habe übrigens hier nicht weit von hier in der Parkbühne,
ja,
habe ich Tamara Danz die Resolution vorlesen hören.
Toll.
1989, mhm. Also es ist auch wirklich ganz eingebrannt auf meiner Festplatte,
ja,
weil dieser ganze Abend einfach absurd war, ja. Also man hat das, wenn man schon in den Clara-Zetkin-Park rein ist, hat man das schon gemerkt, dass eine ganz dunkle Stimmung war, die übrigens auch bei den Montagsdemos war. Und es war alles abgeriegelt, ne? Und ich war damals Backstage bei denen mit dabei, ja, und wir haben auch mit denen gequatscht und so weiter. Und also Tamara hat sich da auch sehr schwer getan, bis zum letzten Moment das zu machen. Also so war es nicht, dass denen das jetzt so einerlei,
ja, ja,
war, ne?
Und wir haben ja eigentlich an dem, also dann zu den Montagsdemos gegangen sind und gesagt haben, man muss sich was ändern in dem Land, haben
das
wir.
Seid ihr?
Ja, na klar. Mhm. Da haben wir natürlich an dem Ast gesägt, auf dem wir gesessen haben. Das wurden dann ein Jahr später, 200 Verträge gekündigt. Also für das Jahr 1990.
Ja. Ich habe gelesen 150.
Oder wesentlich 150, aber also weiß ich auf jeden Fall. Es war eine siebenstellige Summe, Nummer. Nee, es war.
Ach so, ja, interessant.
Nein, es waren, ich weiß nicht, ich dachte 200, hatten wir ja gesagt. Also ungefähr 200. Wir reinigen uns auf 175.
Ja.
Jedenfalls 175 Verträge, 176 Verträge sind gekündigt worden. Und wir haben praktisch selbst unseren eigenen Untergang als Band mit, ob nun bewusst oder unbewusst, aber haben wir mit herbeigerufen, weil klar war, wenn die Mauer aufgeht, braucht uns niemand mehr. Diese Funktion als Hofnarren oder als Kasperköppe, die halt sich über Karl Eduard von Schnitzler lustig machen, brauchtest du nicht mehr. Deswegen habe ich die 90er, dafür habe ich die 90er geliebt, dass wir uns wirklich,
dass du diesen machen
über ganz andere, nee, wir haben uns über ganz andere Sachen irgendwie Gedanken gemacht. Mhm. Ich weiß noch, da Annette Humper hat damals Komm doch mitgehört in den 90ern. Ein Riesenhit und geil, ja, Annette Humper. Interessiert im AIDS-Zeitalter keine Sau mehr. Das war das war ihr Kommentar zu diesem Song. Und da waren plötzlich ganz andere Sachen wichtig und entscheidend. Und da hast du dann die Schere nicht mehr im Kopf gehabt, sondern einfach so eine eigene Moral entwickelt.
Mhm. Weil du das sagst, mit dem Ast, auf dem man sitzt, selbst gesägt, war das euch in dem Moment damals schon klar, dass ihr das tut, dass das Konsequenzen hat, wenn ihr die Resolution unterschreibt und wenn ihr auf die Montagsdemos geht?
Wir wussten ja nicht, wie es endet. Also die Resolution zu unterschreiben hätte bedeuten können, Berufsverbot oder Knast oder sonst irgendwas. Also das hätte ja wirklich alles bedeuten können. Und dass dann die Mauer aufging und plötzlich alle in den Westen gerannt sind und alles begierig aufgesogen haben, was aus dem Westen kam, das hatten wir so natürlich nicht erwartet, aber haben auch mitgemacht und fanden das alles schön und haben dann irgendwie gemerkt, ja klar, die brauchen uns ja, brauchen uns einfach nicht mehr. Da kamen dann Bands aus dem Westen, einer kann mich erinnern, die hieß Bond. Und die waren so schlecht und die haben auch so schlecht geklungen und es war ganz furchtbar und die Leute sind ausgerastet, weil es eine Westband war. Und die haben uns angeguckt, also wir haben im Vorprogramm, glaube ich, gespielt von denen. Und,
oh Gott, das ist ja auch.
Und die haben uns angeguckt, sagen, was ist denn das jetzt hier, was geht denn hier ab? Und, aber das war der Preis, den man für diese Freiheit zahlen musste und das war auch richtig so. Und man sieht ja heutzutage auch, wie viele Leute durchgehalten haben. Es gab so eine Flaute, gerade eben auch Panko und sowas. Und die Silly oder Pudis, auch selbst die Pudis haben wir dann irgendwie in Gießen vor 700 Leuten gespielt, was für die Pudis ja nichts ist. Und da gab es eine Flaute, aber die haben halt durchgehalten und sich bewährt und weitergemacht.
Ich glaube, Toni Kral hat es mal gesagt, dass er irgendwie wusste, dass eines Tages werden die Leute wieder auf die Musik zugreifen, zu der sie als Teenager das erste Mal geknutscht haben.
Richtig, das ist immer so.
Und das ist wahrscheinlich ungefähr jetzt so.
Das ist ja meine Theorie, Entschuldigung, das ist meine Theorie, dass man, die Musik ist ja der Soundtrack des Lebens und dass man eigentlich mit dem Herzen nie von der Musik seiner Teenie-Zeit loskommt. Man hört sich sicherlich interessiert neue Sachen an und findet die auch ganz toll und geht auch ein Konzert von einer aktuellen Band, vielleicht um nicht alt zu werden, aber das Herz hängt aus meiner Sicht immer an den Sachen, die man als Teenager oder als Kind gehört hat oder als junger Erwachsener. Da hat man die meisten Dinge erlebt und die meiste Entwicklung gemacht. Und ich glaube, dass das wirklich eine Tatsache ist. Und ich muss mich natürlich berufsbedingt auch für neue Sachen interessieren. Aber wenn ich frei habe oder wenn ich mir wirklich mal freiwillig Musik anhöre, dann liegt da Queen oder Emerson, Lake & Palmer oder die Stones.
Ja, ich war auch im Dezember bei Karat.
Ja.
Und auch das, ne, also wenn du da Albatros hörst, ne, da ist ja alles vorbei. Also,
ja.
Das ist auch so theatralisch und auch so episch, ja. Also das löst natürlich Gefühle aus.
Das sind tolle Songs. Also Ed Wilms habe ich mal gedacht, das war Ed Wilms habe ich getroffen. Mhm. Der, also muss man dem geneigten Hörer sagen, Ed Wilms ist ja der Komponist von Karat, der die ganzen Hits geschrieben hat, Siebenbrücken und Albatros und Blauer Planet und sowas. Und den habe ich mal in der Waldbühne getroffen bei einem Konzert, da hat Karat auch gespielt und da habe ich gesagt, das ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Und er hat zu mir gesagt, danke gleichfalls. Mhm. Oh, da habe ich gedacht, jetzt kann das nicht wahr sein. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Nee, aber Karat, ja, im Dezember hast du gesehen.
Hast du gedacht, jetzt kannst du sterben.
Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat. Manchmal ist ja auch so Ironie dabei, aber in dem Moment habe ich gedacht, es kann jetzt nicht wahr sein, dass er das gesagt hat. Zu mir.
Das war so schön.
War irgendwie Ende der 90er. Nee, aber du hast Karat gesehen. Und dazu, da konnte ich gleich nochmal zu Arm und die Kids kommen. Arm und die Kids gibt es im Moment wieder auf Tour in Originalbesetzung.
Genau. Und ihr seid unterwegs.
In Originalbesetzung,
ja. Auf jeden Fall die ganzen Tourdaten, die noch anstehen,
ja,
werden wir verlinken.
Gut, ja.
Wolltest du noch was dazu sagen?
Ich würde einfach sagen, dass wir in Originalbesetzung auftreten.
Genau, und wir sehen uns ja wahrscheinlich in Neuruppin dann, ne?
Ja, wenn du da hinkommst?
Ja.
Sehr gerne.
Ja.
Ja. Spielt dein Mann da auch mit, Bass, mit seiner Band?
Nein.
Nee.
Der hat mit Ostmusik gar nichts zu tun.
Naja, gut.
Naja, also wenn du damit nicht aufgewachsen bist, hast du natürlich dann nicht den
Zugang. Aber es gibt ja diesmal auch einen Westbesuch. Wenn ich das, genau, ist das schon offiziell?
Ja, das ist das offiziell. Ja. Die machen auch schon ganz viel Werbung, die Rainbirds.
Ja, genau, ne? Genau.
Ja.
Katharina Frank, die hat mich abgelöst im GEMA-Aufsichtsrat.
Aha.
Ja.
Ach so, machst das nicht mehr.
Ich bin da aufgehört. Also ich freiwillig von mir aus, habe mich nicht mehr zur Wahl gestellt. Und gesagt, ich gehe lieber in einen Ausschuss, wo ich was bewirken kann, weil der Aufsichtsrat ist ja ein Riesenverein, wenn man so will, 20 Leute. Und da wird oft das Gleiche von jedem nochmal mit anderen Worten gesagt. Und zum Teil war mir das einfach zu viel, war zu anstrengend. Und auch sehr viele studierte Juristen und sowas. Und da bin ich einfach verbal oft abgekackt, wenn ich was gesagt habe. Und da habe ich gesagt, nee, ich gehe lieber in einen Ausschuss, wo ich für die Mitglieder konkret was tun kann.
Mhm. Du bist im Alter von 9 Jahren zum Leipziger Thomaner-Chor gekommen.
Ja.
Einem renommierten, weltweit erfolgreichen und wichtigen, da devisenbringenden Chor.
Ja, und auch das Erbe Johann Sebastian Bachs in die Welt tragenden Chor. Mhm. Weil Johann Sebastian Bach hat ja die Werke für eben diesen Thomaner-Chor geschrieben vor wie vielen Jahren jetzt? Das ist eine Weile her. Und 1750 ist er gestorben, ja. Mhm. Und Johann Sebastian Bach ist halt praktisch das Zentrum des Thomaner Chors. Mhm. Und dadurch, dass der halt eine sehr hohe Qualität hat, bis heute übrigens, der Chor, sind die viel im Westen gereist und haben dann auch Devisen gebracht. Aber es ging nicht, also man konnte im Osten jetzt nicht irgendwas aus dem Boden stampfen, was Devisen bringt, sondern die haben halt geguckt, was eine Qualität erreicht, die auch im Westen akzeptiert wird.
Genau, wofür Westgeld bezahlt wird.
Genau.
Wie war denn deine allererste Auslandsreise ins westliche Ausland? Was hat dich da am meisten geflasht und was hat dich da am meisten überwältigt?
Ich war.
Wo war das?
10, glaube ich. Nee, 11. War das 75? Ich glaube, 1975 war ich 11 Jahre alt. Noch nicht ganz, sondern 10. Und es war Belgien.
Belgien?
Belgien, West, also kapitalistisches Ausland. Nach Belgien sind wir geflogen mit der Interflug. Und ich habe mir eine Matchbox-Rennbahn mitgebracht. Und die habe ich heute noch. Und da spiele ich mit meinen Kindern und jetzt auch Enkeln, spiele ich mit dem Ding noch. Die ist noch komplett. Also ne, ein Teil ist kaputt gegangen, da ist mal eins der Kinder mal raufgetreten. Das habe ich zum Glück bei eBay nochmal ersteigert. Und habe das noch da. Und ansonsten ist diese Rennbahn noch 1A in Ordnung. Und das war damals so ein unerfüllbarer Traum, den ich plötzlich aus Belgien mitbringen konnte, mit meinem Taschengeld.
Genau, das wollte ich nämlich mal wissen. Also, wie war das eigentlich? Habt ihr dann pro Reise, pro Tag irgendwie ein Taschengeld bekommen, was ihr zur freien Verfügung hattet? Oder wie war das organisiert?
Das nannte sich Tagegeld.
Mhm.
Also nicht Taschengeld, sondern Tagegeld.
Und in Valuta.
In Valuta, genau. Das waren, glaube ich, um 10 Westmark pro Tag. So, und die hast du dann gespart.
Das war ja viel.
Ja, und wenn du da 10 Tage unterwegs warst, hast du dann halt entsprechend Kohle gehabt. Und die habe ich und für meinen Teil, das haben viele andere auch so gemacht, in erster Linie für meine Wünsche ausgegeben, also eine Jeans und eine Matchbox-Rennbahn. Aber man hat natürlich seiner Familie auch, jedem aus der Familie irgendwas mitgebracht. Ich habe dann beim Vater, meiner Mutter und meiner Schwester und meinem Bruder irgendwas mitgebracht. Irgendwie eine Single, weiß ich noch, aus Belgien habe ich eine Single, zwei Singles mitgebracht für meine Geschwister. Eine von den Rubettes, I Can Do It, und von Paul McCartney, Junior's Farm. Ja.
Das weiß ich noch genau.
Das weiß ich noch genau. Es war so. Und meinem Vater ein Hemd, was ihm leider nicht gepasst hat, er war zu dick. Und für meine Oma und meine Tante jeweils eine große Packung Kaffee. Das gab es ja, Jakobskaffee. So, ne? Da waren sie alle, haben sich alle sehr gefreut.
Ich habe mich gefragt, wenn man dann also in so einem, wie heißt das noch, Alumnat wohnt, was ja sozusagen wie ein Internat ist, wo man dann also die ganze Woche ist. Am Wochenende durftet ihr nach Hause, ne?
Ja.
Genau.
Also die Leipziger jedes Wochenende, die Auswärtigen alle 14 Tage, weil am Sonntagvormittag der halbe Chor immer zum Gottesdienst gesungen hat. Und da konnte also praktisch die eine Hälfte hatte frei Sonntagvormittag und die andere Hälfte musste singen, und wenn du Leipziger warst, bist du halt nach Hause gefahren und dann am Sonntagvormittag nur zum Gottesdienst gekommen und danach wieder nach Hause.
Hatte man dann außerhalb von diesem Kosmos, hatte man dann noch Freunde?
Nee.
Oder nur?
Nee, ich hatte nur meinen Bruder, meinen großen Bruder, der leider vor mittlerweile anderthalb Jahren verstorben ist. Der war mir sehr nah, damals schon, also bis zu seinem Lebensende. Und der hat mich praktisch mitgenommen, wenn er mit seiner Band gespielt hat, und hat mir seine Platten überspielt und meine Kassetten. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Also der war im Prinzip der Freund außerhalb des Chores, den ich hatte. Ansonsten haben wir wirklich Tag und Nacht miteinander verbracht. Das ist jetzt auch so, wenn ich meinen, der P, der mit bei Harmony Kids spielt, mit dem war ich ja zusammen in einer Klasse. Dirk Posner, genau. Mit dem war ich in einer Klasse zusammen, und wir waren enger zusammen als jede, als normale Freunde, weil wir haben Tag und Nacht miteinander verbracht. Also es war schon eher so eine Art, wie Geschwister miteinander leben.
Ich habe mich gefragt, ob man denn eben, hattet ihr dann so Auflagen, dass man eben nicht darüber spricht, dass ihr Westgeld bekommt oder?
Nö, das war offiziell. Das war ja offiziell zu sagen, aber man hat natürlich in der Schule uns versucht, auf Linie zu halten und zu bringen, was schwer war, wenn die Lehrer uns über den schlimmen Kapitalismus versucht haben aufzuklären und wir dann mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt, nee, so schlimm ist das gar nicht. Also die sind nicht alle arbeitslos und die haben auch was zum Anziehen. Und ja, das ist einfach sehr weit hergeholt.
Das Feindbild hat sich relativiert.
Ja, genau. Und wie schön das in der Sowjetunion ist mit den großen Parks, und haben gesagt, ja, in Japan gibt es aber auch wunderschöne Parks da, wo die Leute hingehen. Also das war immer ein bisschen, ja, so ein bisschen klugscheißermäßig natürlich, bist du als Kind und gerade als Tomaner, weil du ein bisschen mehr kannst als die anderen. Und natürlich auch so Schulterzucken, was wollen die jetzt von uns? Und das war so mit Lehrern und Schülern. Wir hatten, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu den Lehrern, so auf Augenhöhe, und hatten da auch ein sehr lockeres Verhältnis.
Aber ich stelle mir eben vor, dieses Klugscheißertum wäre ja noch viel schlimmer gewesen, wenn du jetzt, sage ich jetzt, noch Zeit gehabt hättest, in Sportvereinen zu gehen und denen dort allen zu erklären, wie es im Westen läuft und dass man auch so privilegiert ist. Ne?
Ja, das wäre ja gar nicht gegangen, weil wenn ich die Zeit für einen Sportverein gehabt hätte, wäre ich nicht Turmaner gewesen, weil der Turmaner musste ja am Tag mindestens 2 bis 2,5 Stunden proben und Hausaufgaben machen, und der Tagesablauf war wirklich ganz, ganz streng festgelegt, damit die Qualität halt erhalten bleibt.
Wie gesagt, mit 9 bist du dahin. Warum wolltest du?
Wir sind jetzt erst bei meinem 9. Uiuiui, das war eine lange Sendung, ganz schön. Werbepause.
Wolltest du dahin?
Warum ich dahin wollte? Das war so, also normalerweise ist das ja eine sehr bürgerliche, nach wie vor eine sehr bürgerliche Einrichtung, der Turmaner Chor. Mein Vater war Lehrer damals, wie gesagt, auch in der Partei jetzt nicht auffällig, aber er war halt ein typischer DDR.
Aber er war auch Klarinettist.
Klarinettist und Saxophonist, und er hat eine Band gehabt und hat für die KGD da gespielt und sowas. Aber er war auch Musiklehrer, ganz normal an der Schule. Und meine Mutter war Hausfrau. Und die meisten Turmaner kamen aus bürgerlichen Elternhäusern. Also zum Beispiel Pfarrer, Pfarrerfamilien, Ärzte, viele. Anwälte nicht, weil DDR-Anwälte waren ja anders auf Linie. Aber es waren so kirchlich basierte bürgerliche Familien. Und bei uns war es so, dass sie so Scouts in die Schule geschickt haben und sagen, welcher Junge kann denn hier gut singen? Und da bin ich genannt worden.
Hast du denn vorher gesungen?
Ja, im Musikunterricht war ich halt immer sehr aktiv und immer laut und auffällig. Und dann gesagt, ja, der kann das. Und da bin ich dann zur Aufnahme, zur Eignungsprüfung gegangen, gefahren worden und habe dann ein Lied gesungen. Nicht Wer die Rose ehrt, sondern Leise zieht durch mein Gemüt von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und danach wieder nach Hause. Und dann kam nach 4 Wochen oder so ein Brief, lernen mich zur Aufnahmeprüfung ein. Und das haben meine Eltern aber nicht verstanden. Die haben gesagt, wieso? Haben sie nun genommen oder nicht? Wieso müssen da nochmal hin? Nee, das ist Quatsch. Nee, wenn wir nochmal ein zweites Mal fahren, wir dann nicht hin. Und ich hatte aber das Buch Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner gelesen. Und wollte unbedingt sowas auch erleben. So die Jungs und Blödsinn machen und ein Theaterstück. Und das fand ich super. Und habe gedacht, dort ist das so im Thomanerchor. Und da wollte ich unbedingt wieder hin. Und habe meine Eltern dann überredet und habe gesagt, nee, ich will es nochmal versuchen. Und bin dann aufgenommen worden. Und als ich dann im Chor angekommen bin, im September 1973, war alles ganz anders als in dem Buch. Meine Mama hat mir alles schon gemacht für mich, also Wäsche zusammengelegt und mich und mir die Klamotten rausgelegt und mir Schnitten gemacht abends und sowas. Und plötzlich musste ich mir alleine ein Brot schmieren und wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe das dann so zugeklappt und die anderen haben alle ihr Brot mit Messer und Gabel gegessen. Das werde ich nie vergessen. Und ich habe mich da ganz einsam und alleine gefühlt. Und wie gesagt, mein Umfeld, die haben auch anders geredet, die meisten, weil die waren Gewandhausmusiker, die Eltern oder halt Sänger oder sowas. Es waren also alle aus so Akademikerfamilien. Mein Vater war ja auch Akademiker, aber halt von der anderen Seite kommend. Und das war dann wirklich sehr schwierig für mich. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, mich da einzugewöhnen.
Was hat dir geholfen? Oder wie hast du es geschafft mit dem Humor?
Ja, das dann später auch. Also am Anfang hatte ich gar keine Gelegenheit oder keine Lust zum Lachen. Nee, also der P zum Beispiel, das ich einen Freund hatte und wir haben dann gemeinsam jeden Tag zusammen in die Schule gegangen und haben auf dem Schulweg immer über Queen geredet, Freddie Mercury und sowas. Und in den 70ern, als die gerade so angefangen haben, Queen, als sie bekannt wurden. Und das hat mich dann so aufgebaut, so Gleichgesinnte da zu finden. Und
aber aufgeben war auch keine Möglichkeit.
Ich wollte immer wieder raus. Ja? Und meine Eltern haben gesagt, wenn du einmal drin bist, bleibst du drin. Ich fand das zum Kotzen damals, aber heute bin ich ihnen sehr dankbar, weil jemand hat mal gesagt, wenn du nicht im Chor geblieben wärst, dann wärst du heute der König von Taura. Und das
denkst du auch.
Und ich denke, da ist was dran. Deswegen, ist das alles gut so. Ich habe das durchgezogen bis zum Abitur und dann auch studiert und da war alles gut so.
Du hast ja selber angesprochen, du hast gedacht, das ist irgendwie wie das fliegende Klassenzimmer. Habt ihr denn dann wenigstens auch da in diesem strengen, geordneten und organisierten und disziplinierten Internat, habt ihr dann auch Streiche gespielt?
Ja, klar, das waren die Jungsstreiche und sowas, das blieb nicht aus. Aber wir haben, das war alles anders. Ich war bei mir in Taura, wo ich ja nicht der König geworden bin, in Taura war ich halt in der Klasse und so, war ich der Meister Matz, da war ich der King und jetzt war ich plötzlich einer von vielen und immer so ein bisschen halt doch wahrscheinlich wegen der Herkunft und so ein bisschen schräg angeguckt. Und ich habe da habe es da nicht leicht gehabt, mich da zu etablieren. Und später dann natürlich in der Schule haben wir jede Menge Blödsinn gemacht, also auch ja verbale Sachen. Und und viele Lehrer haben halt den Humor geteilt und haben mitgemacht und manche so Bierernste haben es nicht begriffen und haben es dann immer aufgeregt. Aber im Nachhinein habe ich zum Beispiel meiner Mathematiklehrerin, der Frau Hoffmann, die leider auch verstorben ist, mit der habe ich dann ein ganz tolles Verhältnis gehabt. Also die stand neben mir und ich habe ihr während sie stand ja so einen weißen Lehrerkittel an und ich habe mir meinen Bleistift so in die Manteltasche da reingespitzt. Und dann kam sie dann, das war eine Doppelstunde, und da hat sie mir dann meinen ganzen Unrat, hat sie mir auf den Tisch gehauen, wenn der Tobias stinkt, da kann er einen ganzen Müll bei mir machen. Und Entschuldigung. Und das war einfach eine sehr offene irgendwo auch lustige Zeit. Man durfte es nicht übertreiben, dann gab es richtig Ärger, auch mit Eltern und sowas, aber es gab, ich glaube, die Grenzen für die Thomaner, auch durch diese Doppelbelastung und dieses, dass wir halt das Aushängeschild auch für den Staat waren, die Grenzen waren ein wenig weiter gesteckt als für die Kinder und Schüler in anderen Schulen.
Wir haben ja vorhin schon mal kurz über die Stasi gesprochen, also kurz nach dem Mauerfall kam ja dann auch raus, dass natürlich der Direktor der Schule irgendwie IM war. Wie weit hat man denn als Kind davon irgendwas mitbekommen? Also waren da bei den Reisen irgendwie Leute dabei, die auf euch aufgepasst haben?
Das hat uns nicht gewundert. Also der Direktor der Schule zum Beispiel, der ist ja mit uns mit in den Westen gefahren. Der kam ja dann, hat uns den sterbenden und verfaulenden Kapitalismus erzählt und ist dann angekommen in Japan und ist erstmal in den Laden reingerannt und hat sich da irgendwie eine Stange von seinen Lieblingszigaretten gekauft, weil er dachte, die kriegt er nirgendwo anders. Und wir waren ja schon vorher da und haben mit den Schultern gezogen, aber den kannst du ja überall kaufen, musst du nicht hier. Ja, die haben sich dann auch lächerlich gemacht. Die waren da mit dabei, aber dass die bei der Stasi waren, das hat uns nicht gewundert. Das waren als Kind nicht unsere Kumpels und das waren nicht irgendwelche Freunde oder irgendwelche Erwachsenen, zu denen man gegangen ist, wenn man Hilfe gebraucht hat. Das waren Leute, die Macht hatten und bei denen man möglichst unauffällig irgendwie sich durchschlängeln musste.
Hast du irgendwie mitgekriegt, dass mal jemand von der Reise nicht wieder in Bus oder ins Flugzeug zurück eingestiegen ist?
Das hätte ich mitgekriegt, ja. Einer ist tatsächlich mal nicht mitgekommen, aber bei der Reise war ich nicht mit, da war ich, glaube ich, im Stimmbruch. Das war einer der Reisen, wo ich nicht mit war. Und weil die Dispensierten, also die im Stimmbruch gewesenen oder Seienden, sind natürlich nicht mitgefahren, weil sie nicht mitsingen konnten. Und da ist einer mal nicht wiedergekommen.
Mhm. Aber das war jetzt niemand aus deinem engeren Umfeld?
Nee, da war zwei Klassen über mir und sein Vater war irgendwie im Rundfunkblasorchester, also auch so ein bisschen Außenseiter, weil das ja nicht aus der klassischen Musik kam, sondern eher so aus der Unterhaltungsbranche und da wurdest du immer sowieso ein bisschen schräg angeguckt. Also er war auch so ein Außenseiter im Chor.
Nach dem Abitur und Schulabschluss musstest du ja zur NVA.
Ja.
Genau. Auf welcher Stufe der Hierarchie stand man da, als man da angekommen ist? Und wie war dein Standing als Thomaner oder was war da bekannt über dich, wer du bist?
Das war eine ganz schreckliche Zeit, weil ich war ja froh, dass ich aus dem Chor raus war, muss ich sagen, mit dem Abitur. Jetzt kann ich endlich meine Musik machen. Jetzt kann mir meine Haare so lang wachsen, wie ich es gerne möchte. Und bis zum Arsch. Und das war wichtig. Jetzt mache ich gar keinen Kopf mehr. Es war alles ganz wichtig. Und in Rock'n'Roll. Und jetzt kann ich endlich spielen und trommeln. Und jeder Dorfsaal ist nicht mehr vor mir sicher. Und habe ich auch gemacht, diese 3 Monate nach dem zwischen Abitur und Armee. Und dann bin ich zur Armee gekommen und war plötzlich das letzte Stück Dreck, was lebend rumläuft. Und da waren dann Leute, die wesentlich... Also das war das Gegenteil, was ich gerade erzählt habe über die Thomaner, das Thomaner-Umfeld, dieses bürgerliche, das war also wirklich ein sehr, sehr schlichtes und einfaches Umfeld. Und einer hat mal zu mir gesagt, Künzel, ich weiß, wenn ich hier raus bin, habe ich nichts mehr zu melden, aber jetzt habe ich 18 Monate Zeit, dich fertig zu machen und das mache ich so. Die wussten schon, dass diese Hierarchie plötzlich umgekehrt war. Und ich hätte mir nie träumen können oder hätte nie zu träumen gewagt, dass ich mich mal nach dem Thomaner-Chor so sehr zurücksehne zu dem Verein, wo ich mich ja immer auch ein bisschen eingeengt gefühlt habe und wo ich eigentlich raus wollte und Rockmusik machen wollte. Und ich habe gedacht, oh, wie herrlich war das doch im Chor, ich will da wieder hin.
Warum warst du so verhasst?
Nee, wir sind ja, die Thomaner sind ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch, dieses Thomaner-Sein. Wir sind ja alle zusammen nach Weißenfels gekommen. Also meine gesamte Klasse, meine gesamte Schulklasse traf sich in Weißenfels wieder und traf dort auf die Klasse über uns aus dem Thomaner-Chor. Und ein Jahr später kam dann die Klasse unter uns nach Weißenfels zur Armee. Da gab es diesen Singeklub Thomas Münzer und da wurden die ganzen ehemaligen Thomaner, da wurden Mitglieder und sangen dann Lieder. Waren dann, wenn wir in der Kaserne waren, wirklich dann, das geflügelte Wort war Scheißhaus groß, das heißt, du durftest die Toilette mit bloßen Händen ganz flächig putzen. Das war, und zwar, ja, und richtig, aber richtig, aber auch groß bedeutet, also dass das jede Ritze und dass da alles wurde auch genauestens kontrolliert. Aber wir hatten natürlich dadurch dann wieder Privilegien, dass wir viel außerhalb gesungen haben und vor den Offizieren gesungen haben und viel draußen waren und auch viel Alkohol mit reingeschmuggelt haben. Und wir waren halt wieder privilegiert. Das ist auch so ein bisschen ein roter Faden, den ich aber nicht irgendwie forciert habe, aber ich bin immer irgendwie so ein bisschen privilegiert gewesen in meinem Leben. Das war immer, ja, ich hatte immer so eine leichte...
Ja, das Kloputzen war jetzt nicht
eine leichte Sonderstellung. Nee, aber das Kloputzen musste ich ja machen, weil ich eigentlich mit die anderen mussten in der Kaserne verharren. Und wir haben einmal Klo geputzt und waren dann aber eine Woche, was weiß ich, in Halle in der Kaserne und haben dort gemacht, was wir wollten und dann sind abends nach Hause gefahren, nach Leipzig. Mhm. Und die anderen haben dann halt ihr Leben in der Kaserne verbracht. Und dieses einmal Klo putzen, war nicht schön, aber wir waren trotzdem dadurch privilegiert, dass wir halt die Sänger waren und dadurch auch wieder innerhalb dieser Armee vor den Offizieren so eine Sonderstellung hatten. Die haben uns dann eben halt, wenn irgendein Besuch kam vom Ministerium, dann sind wir hingekommen und haben irgendwelche Männerchöre gesungen und so ein Zeugs. Haben wir auch gemacht. Also zwei sind ausgestiegen aus diesem Singeclub. Die konnten das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Der eine hat dann Nachtsichtgeräte für die MP entwickelt in der Zeit, wo wir gesungen haben. Ich dachte, naja gut, da singe ich lieber. Aber egal. Das war schon so, dass wir uns da auch haben kaufen lassen. Also diese Qualität des Gesangs, die wir von dem Chor mitgebracht haben, die haben die halt für sich benutzt. Und da waren wir so ein bisschen auch über die Pausenclones, aber haben dadurch ein sehr, als einfache Soldaten sozusagen, relativ privilegiertes Leben. Und dann nach der Armee
bin ich. Und dann haben die euch auch in Ruhe gelassen.
Die Offiziere sowieso, das war bis innerhalb, das gab es so eine Hierarchie.
Naja, aber wurde man ja dann irgendwie geschützt, ne? Also ich meine, wenn der Offizier weggeschaut hat, dann konnten wahrscheinlich die Untergebenen da irgendwie euch triezen, aber wenn der gesagt hat, hier, stopp, dann wäre das ja nicht so möglich.
Nee, die ganz hohen Offiziere, also in der Truppe selbst, da gab es ja dann so Leutnant oder sowas, also was, die nicht richtig hoch waren, die haben uns schon auch versucht runterzudrücken, weil mit Künstlern und so konnten die ja gar nicht anfangen. Und ich weiß noch, den einen. Da mussten wir Weihnachten feiern bei der Armee, also dort in diesem komischen Speisesaal oder was das war und dann mit der MP in der Hand und da war so ein kleiner Tannenbaum und stand eine Orgel oder ein Klavier da und einer aus der Klasse unter mir konnte ja sehr gut Klavier spielen, Martin Gutjahr, ist er leider auch nicht mehr am Leben und ich habe gesagt, komm, wir spielen jetzt weiter Shade of Pale und da habe ich da weiter Shade of Pale gesungen, so mit erfundenen Text, Maria und Josef und irgendwas auf Englisch und ja, und ich habe nie Ausgang bekommen. Also offiziell nie, wir waren zwar viel unterwegs, aber ich durfte, wenn ich Ausgang beantragt hatte, ist nie durchgegangen. Und da bin ich dann aufs Klo gegangen, eine Etage tiefer und bin unserem Kompaniechef begegnet, nachdem ich das gesungen habe und sage, ich habe Ausgang eingetragen, ist das schon, ach, den habe ich wohl noch gar nicht genehmigt. Und dann durfte ich am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag, offiziell in den Ausgang und habe mich dann von meiner Familie abholen lassen und dann habe ich den ersten Weihnachtsfeiertag, dadurch, dass ich dieses Lied verhunzt habe, habe ich den zu Hause verbringen dürfen. Das war so eine Anekdote aus der Armeezeit. Also weil ich die im Prinzip verarscht habe, habe ich dann nach Hause fahren dürfen. Beziehungsweise nicht offiziell, ich hätte eigentlich in Waisenfels bleiben müssen, aber ich habe mich dann nach Hause geschmuggelt.
Aber war das nicht irgendwie sehr, sehr traurig, wenn du dann als einer der wenigen nicht nach Hause durftest? War das nicht schrecklich?
Nee, Ausgang bedeutet ja innerhalb der Stadt.
Ach so.
Und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Was will ich da in irgendwelche Kneipen gehen? Das war
in Waisenfels.
Das war in Waisenfels. Das war nicht mein Ding, nee. Mhm. Und nee, aber so richtig Urlaub und sowas, das habe ich auch nie gekriegt. Und ich bin ja noch degradiert worden. Wir sind bis dann nach einem Jahr Gefreiter geworden. Und ich war dann auch Gefreiter und habe dann auf einer Wache, da war gerade Udo Lindenberg im Palast der Republik und hat da gesungen, diese besagte Konzert, diese Friedensmanifestation und das lief auf DT64 live und da habe ich so ein kleines Kofferradio mitgehabt und habe mir das angehört und just in dem Moment stieg ein Offizier als Grenz, also ich hatte Wache und der stieg dann über den Zaun, ich musste das Munitionslager bewachen und der stieg über den Zaun, ich habe es nicht gemerkt und er hat mich dann
weg.
Was? Nee, er hat mich dann sozusagen antreten lassen, er hat gesagt, ja, du hast nicht richtig Wache gehalten. Und ich bin dann vor der Truppe degradiert worden. Gut, das habe ich aber auch überlebt.
Man sieht's.
Ja.
Konntest du als Anfang 20-Jähriger, der ja Reisefreiheit, na Freiheit nicht, aber der ja reisen durfte, am Ende der DDR also verstehen, dass der Wunsch der Ostdeutschen nach Freiheit so groß war?
Ja, natürlich. Na klar. Weil ich habe es ja schon gesehen gehabt. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, ja, der kam ja dann auch wieder mit Armor. Sonst hätten wir ja nicht diese Anträge ausgefüllt, dass wir auch im Westen spielen dürfen. Wir wollten ja auch wieder in den Westen rüberfahren und wollten ja uns da auch entäußern. Ich hatte nur nach der Armee und beim Studium andere Prioritäten. Ich wollte erstmal in der DDR zu was bringen. Und aber nicht so wie so angepasst oder so ein Popper-Heini, sondern ich wollte es irgendwie, wollte auffallen. Und das ist ja dann auch großflächig gelungen.
1989 wart ihr beim Pfingsttreffen der FDJ in Berlin.
Ja, ah, jetzt kommst du dazu.
Mhm. Das hast du gemerkt.
Ja, ja.
Ihr wart da also beim Konzert, 10.000 Zuschauer, sagt man, mit Arme und die Kids.
Genau, aber die sind nicht wegen uns gekommen, die sind wegen den Pudis gekommen. Also wir waren die Vorband von den Pudis.
Genau, und euch wurde dann die Zugabe verweigert.
Warum? Nee, wir haben die Zugabe gespielt.
Okay.
Vorhin spielte Possenspiel, die machten so Klamauk-Dings und dann kamen wir.
Das war die Spaßband.
Ja genau, das war die Spaß. Possenspiel war so eine Spaßband, so eine Klamauk-Band. Und dann kamen wir, so Rockband mit freundlichen und heiteren Texten, sag ich mal. Und wir spielen dann als letztes Komm doch mit, wie immer. Und nach Komm doch mit war das Konzert zu Ende. Leute haben Zugabe gerufen und wir sind wieder raus. Und das war für mich das Geilste. Deswegen habe ich diesen anderen Umstand gar nicht so wahrgenommen, dass dann plötzlich 10.000 Leute a cappella mein Lied gesungen haben. Komm doch mit, so und so. Da habe ich mir auch gedacht, dass also jetzt hast du es geschafft.
Alle westdeutschen Hörer, muss man den Text nochmal kurz.
Komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Komm doch bitte mit zu mir. Komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Warum stehen wir noch? Das war ist die Nummer. Und die haben dann 10.000 Leute plötzlich von sich aus gesungen und danach sind wir immer automatisch in Marmorstein und Eisenbricht übergegangen.
Ich erinnere mich.
Der andere Gassenhauer. So. Und da haben wir alle auch wieder mitgesungen. Marmorstein, Eisenbricht. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass wir uns circa 250 Meter entfernt von der Berliner Mauer befanden und alle FDJler plötzlich lauthals Marmorstein und Eisenbricht sangen und dass man das auch auf die Mauer hätte beziehen können. Und dann sind wir dann in die Garderobe gegangen und der Chef von Amiga kam und sagt, ja, es wird kein neues Arm und die Kids Album geben, also keine neue Arm und die Kids Schallplatte.
Aber das haben wir, René Büttner war
René
das.
René Büttner, genau. Und wir haben das gar nicht ernst genommen. Wir haben das gar nicht oder ich habe das gar nicht so ernst genommen, weil wir haben ja weiter gespielt und irgendwas wird schon gehen. Und wir sind dann auch zum Rundfunk gewechselt und haben dann nahtlos im Prinzip Titel für den Rundfunk produziert. Sie sind doch der und wir fahren alle einmal ab, ein Maschinenstudio. Und was war es noch? Ich tanze auf dem Tisch, auch so das waren dann halt Rundfunkproduktionen und keine Amiga-Produktionen mehr. Und da haben wir gedacht, na, irgendwann haben wir genug Rundfunkproduktionen zusammen und dann machen wir wieder eine Rundfunkplatte dann halt. Das war jetzt nicht das Ding, aber die Tatsache, dass da dann kam, nachdem wir Marmorstein und Eisenbricht jenseits der Berliner Mauer gesungen haben, das war schon irgendwie so ein typisches Arm und die Kids-Ding. Also das passt.
Ja, ich finde diese Geschichten zu erzählen auch so wichtig, weil es ist ja auch viel Verklärung unterwegs, gerade auch in diesen Zeiten.
Ja.
Es gibt ja eine deutliche Bewegung, das Sozialismus, also in der DDR ist er ja einfach nur nicht richtig gemacht worden und dass das letzten Endes eben aber auch nur mit Repression und Überwachung etc. stattgefunden hat und auch mit solchen Dingen, ja, die ich ganz schrecklich finde, nämlich mit Bestrafung zu arbeiten. Ne?
Freiheit wurde da einfach
Da kommt also so ein Dödel also hinter die Bühne und sagt also hier, dass die Bestrafung ist, dass sie jetzt keine neue Platte machen dürfen.
Und wahrscheinlich hat das wahrscheinlich niemand gesagt. Der hat einfach nur selber Schiss gekriegt. Wenn die jetzt noch eine Platte machen bei mir hier, dann kriege ich Ärger, weil die das hier gesungen haben. Der hat wahrscheinlich, sicherlich war das vorausschauender Gehorsam. Putz, dann mache ich die Nase. Kannst du ruhig richtig laut? Nee, weiß nicht.
Versuch das hier ganz leise zu machen, du.
Nee, jedenfalls ist es tatsächlich so, dass Sozialismus deshalb nicht funktioniert, weil die Leute, die das nicht gut finden, ja irgendwie zum Schweigen gebracht werden müssen. Und da bist du schon wieder nicht mehr in der Demokratie, sondern in der Diktatur.
Genau, der Diktatur des Proletariats,
genau. Und deswegen funktioniert es nicht. Und es funktioniert auch nicht. Ich habe einmal ein Musical über Karl Marx geschrieben und mich dann nochmal intensiv mit Karl Marx befasst. Das ist alles theoretisch wunderbar. Aber der Mensch ist halt so gestrickt, dass er immer ein bisschen mehr haben will, als er braucht.
Und
möglichst noch ein bisschen mehr als der andere. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Also du hast auch ein schönes Auto, was du hast. Ich habe mir das neue Modell jetzt. So, weißt du, das ist einfach
und plötzlich
so.
Plötzlich sitzt man heute würde man sagen, gated community in Wandlitz und hat Angst vorm Volk.
Genau. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Und dass man denkt, dass die finden das alle richtig, weil wiederum genug Speichellecker da sind, die dafür sorgen, dass da applaudiert wird, also genug Klaköre unterwegs sind. Also Sozialismus funktioniert nicht. Also die freie Marktwirtschaft ist schon das Nonplusultra, also die soziale Marktwirtschaft ist wichtig. Also dass keiner auf der Strecke bleibt, so sehe ich das. Also dafür haben wir immer gesorgt und dafür habe ich auch immer sehr, sehr gerne Steuern bezahlt, muss ich sagen. Ich habe das nie verflucht oder nie versucht irgendwie zu umgehen. Ich habe meine Steuern immer auf Heller und Pfennig bezahlt, weil ich wusste, damit wird der Sozialstaat am Leben erhalten. Und da bin ich mir jetzt leider nicht mehr ganz so sicher, wo die Steuergelder hingehen und bin da nicht mehr ganz so beim Herzen dabei, wenn die Abrechnung kommt.
Es hat sich ja nach dem Mauerfall für euch alles sehr gut gefügt. Für die, die das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben. Du bist also zu den Herzbuben. Und aus den Herzbuben wurde dann wegen dieser Namensgleichheit, wegen des Duos aus dem Westen, wurden dann die Prinzen.
Das ist wichtig. Ich muss noch die Anekdote erzählen, wie ich zu den Herzbuben gekommen bin. Sebastian, also wie gesagt, Arme the Kids, das sind 178 Verträge, sind gekündigt worden, circa das Jahr. Und ich hatte nicht so richtig was zu tun und Sebastian trat mit den Herzbuben in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt auf und hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will bei den Herzbuben. Und dann sangen die auf so einer kleinen Bühne da auf dem Weihnachtsmarkt, wer Leipzig vom Weihnachtsmarkt war, kennt das. Und da waren vor der Bühne, also Nachmittag war das, zwei Omis, die hatten sich jeder eine Bockwurst in der Hand und haben die gegessen und sich unterhalten und vorne auf der Bühne sangen die Herzbuben White Christmas. Und ich stand noch da. Und danach kam Sebastian ganz begeistert. Und was mit? Ich überleg's mir doch mal. Wie gesagt, da war ich, oh je, hab ich gesagt, jetzt endest du auf der Bockwurstbühne. Nee, willst du eigentlich nicht. Aber irgendwie, ja, irgendwann habe ich dann gedacht, es gibt ja keine richtige Alternative. Und die hatten auch ein Angebot zum Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix hieß, zu fahren. Und da hätten sie sowieso einen fünften Mann gebraucht. Und da habe ich gesagt, okay, da mache ich mit, als fünfter Mann. Annette Humpe war vorher schon mal da. Hier und hat hier mit Wolfgang und Sebastian Songs produziert und dann sind die mit ihr nach Dresden gefahren zu irgendeinem Festival und ich war dabei, war immer mit dabei irgendwie so, da war so eine
man
Truppe.
Man war immer mit dabei.
Irgendwie waren immer alle zusammen und zusammengehangen und hat Annette wohl danach zu Sebastian gesagt, ja der Blonde, der ist lustig, den müssen wir dann, den brauchst du noch mit, den müssen wir mit reinholen. Und so bin ich dann mit zum Fototermin gefahren für die Prinzen. Und die wusste allerdings nur Sebastian was davon, die anderen drei nichts.
Nee. Wie fanden die das?
Die kannten mich und war lustig und dann plötzlich fahren die zum Foto. Wir sind noch bei so Tobias vorbei und dann bin ich dann rein. Und dann saß ich mit im Bus und dann gab es dann plötzlich das Foto zu fünf. Das war also eine wilde Zeit, eine ganz wirre, wilde Zeit, aber toll.
Und dann kommt ja noch euer Entdeck, also der ja so ein bisschen auch damit an den Knöpfen gedreht hat, George Glück.
Ja.
Den kenne ich übrigens auch ganz gut. Das muss man den Hörern vielleicht erklären. Der hatte eine Plattenfirma und
Verlag in erster Linie.
Ja, oder ein Verlag. Ja. Und hat auch so Leute mitentdeckt wie Sarah Connor oder auch
Lucy Electric, genau. Falco hat er gemacht.
Ich und ich.
Rio Reiser, ich und ich. Ja. Ja, ich und ich waren sowieso bei ihm, bei Annette Humpe. Also mit Annette Humpe hat er viel gemacht. Ja, ja. Und der hat uns halt praktisch auch unter seine Fittiche mitgenommen und hatte ein paar gute Ideen.
Mhm. Und so kam es dann zu eurem kometenhaften Aufstieg mit den Prinzen. Ihr wart jetzt sozusagen die ersten Ossis, die es gesamtdeutsch geschafft haben.
Das hat aber sehr viel mit Annette Humpe auch zu tun. Also klar, George Glück und Peter Meisel haben das organisiert, dass Annette uns produziert. Aber sie hat uns dann im Juli 1991 ins Studio nach Hamburg geholt. Und wir haben das Erste, was wir gemeinsam dort in dem Studio gesungen haben, war die englische Version von Ein Herz kann man nicht reparieren mit Udo Lindenberg. Das heißt, wir sind ins Studio gekommen und Udo stand vor uns. Das war so der Eintritt in die große, weite Welt. Und ich werde das oft gefragt, habt ihr denn gewusst oder habt ihr denn geahnt, dass das mal so groß abgeht? Ja, wir sind da reingekommen, da stand Udo Lindenberg da, wir haben für den gesungen, da haben wir gesagt, ja klar, es ist jetzt so, jetzt sind wir im Westen, jetzt machen wir das hier. So, und es war völlig klar, dass das abgeht. Und dann haben wir das Album halt praktisch in Hamburg, das Leben ist grausam, Album produziert.
Also wir haben es ja natürlich damals sehr abgefeiert, weil ihr wart eben die erste ostdeutsche Band nach dem Mauerfall, die es ja geschafft hat.
Warst du noch in Leipzig da?
Ja, ja. Ich war noch bis 97 in Leipzig.
Aha.
Ich habe das alles mitgekriegt.
Ja, weil viele sind in den Westen gegangen und haben dann aus dem Westen sich gefreut, dass es was aus der Heimat kam. Aber es ist schön, dass auch jemand hier geblieben ist. Wunderbar.
Ja, ich bin 97 nach Berlin dann gezogen. Also man hat es euch gegönnt. Und ist euch eigentlich bewusst gewesen, dass das für ganz viele im Osten super wichtig war, euer Erfolg und eure Präsenz?
Ich glaube ja. Ja, das war schon klar. Das war am Anfang schwierig, also beim Medial, weil wir sind ja über den Westen gekommen. Im Osten, die wollten uns nicht spielen, also RBB und MDR und sowas, die haben uns erstmal nicht gespielt. Und wir sind dann über den Norddeutschen Rundfunk und RSH im Norden mit Gabi und Klaus gekommen und dann ist der Bayerische Rundfunk eingestiegen und dann der WDR und dann haben die im Osten gemerkt, da gibt's was und das nehmen wir jetzt auch. Weil natürlich die Leute hatten auch Angst vor allem, was aus dem Osten kommt und die wollten jetzt nicht als gestrig gelten und wollten jetzt alles, was aus dem Westen kommt, featuren und die Ostleute haben auch in den eigenen Reihen haben es da schwer gehabt. Und als wir aber aus dem Westen praktisch zurückgekommen sind, als der Prophet ins eigene Land zurückgekehrt, hat sich das gewandelt und da waren wir natürlich die Lieblinge und die Leute hier, die haben sich gefreut, dass wir da sind. Aber es gibt so verschiedene Hochburgen, zum Beispiel im Schwarzwald. Wir sind im Schwarzwald unheimlich populär. Das ist ganz eigenartig.
Ja. Euer einer Sänger, Henny, der hat mir dann mal so eine Kassette mit allen möglichen Unterschriften von euch mitgebracht. Und muss ich ja leider sagen, in der Zwischenzeit ist in der Zwischenzeit wurde die Wohnung, in der ich hier gewohnt habe in Leipzig, die wurde saniert. Ich musste alles auf einen Haufen so in der Mitte des Raumes. Heizungen wurden eingebaut, ne? Das war ja auch Anfang der 90er. Da ging es ja nach vorne mit dem Bauen und mit dem Sanieren. Und ein Handwerker hat die mir geklaut, diese Kassette.
Ach, war es eine Originalkassette?
Ja, es war eine Original, so eine, damals hatte man ja noch Kaufkassetten.
Ja.
Genau, mit euren ganzen, also wer die jetzt hat, schäm dich.
Welche war das? Das Leben ist grausam.
Ich glaube, also oder ganz ich kann oben. Mich nur an das Cover erinnern. Das war blau und so ein Frosch
in der Mitte
mit so einem Stoppschild oder sowas.
Ach so, dann ist Küssen verboten.
Ja, genau.
Genau, das war Küssen verboten, genau.
Hat jetzt wahrscheinlich Sammlerwert, aber ist leider nicht mehr bei mir, sondern bei jemandem anderem.
Oder hat sie überspielt mit irgendwas, mit anderer Musik.
Kann
die,
auch
die
sein.
Purple aufgenommen.
Also das Shame on you nochmal.
Ja, das gehört sich nicht. Nein, das gehört sich tatsächlich nicht.
Genau.
Hat der Henry dir was hat mit Henry zu tun gehabt jetzt?
Wir waren damals recht befreundet.
Und er hat dir das erzählt? Nee, du hast ihm das erzählt.
Nein, er hat mir diese Kassette geschenkt.
Ach, er hat sie die Kassette geschenkt und die ist dir dann geklaut worden. Ach so.
Ja,
frech. Ach, der Henry hat mir noch nie eine Kassette geschenkt.
Ja. Siehst denk du mal,
du bist sehr, sehr weit vorn.
Ja. Ist es richtig, dass ihr über 6 Millionen Platten verkauft habt?
Ich denke schon, ja. Ich denke, es sind auch mehr.
Die Zahl habe ich irgendwo gelesen.
Ja, wir sind glaube ich, mehr. Können jetzt knapp 7 sein.
Hat man da in den 90ern auch mal über die Stränge geschlagen?
Nie.
Nee?
Nein.
Jetzt sag bitte nicht, dass dann... ironisch, okay. Genau, würde mich nämlich interessieren,
ja,
was war dein größter Lustkauf? Sag bitte nicht das Studio.
Mein größter Lustkauf?
Ja.
Dass ich mir aus Spaß irgendwas gekauft habe.
Weil du gesagt hast, so, ich bin jetzt reich und jetzt kaufe ich mir was ganz Verrücktes, Tolles.
Ich habe bestimmt viel Blödsinn auch gekauft. Aber nee, ehrlich gesagt, schwierig. Nee, nicht so richtig. Also doch. 2001. Wenn du dich umdrehen möchtest, da ist ein Foto.
Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier bei dir in der Wohnung.
Ja, da ist ein Foto von einem Schlagzeug, wenn du das siehst, dieses Schwarz-Weiß-Bild.
Ja.
Das war ein Lustkauf. Ich habe dann nach 10 Jahren Prinzen gesagt, es reicht, ich will wieder trommeln. Die Singerei, das war immer noch ein Unfall. Ich war immer noch Schlagzeuger und dann bin ich in eine A-Cappella-Band eingestiegen, wurde plötzlich Leadsänger und stand plötzlich da vorne, was ich auch mal gerne gemacht habe.
Fandst du doch auch ganz gut
ich fand da das, vorne ja, klar, ich fand das, ich wollte das, ja, ich wollte das ja eigentlich immer, aber eigentlich bin ich Schlagzeuger und merke ich, und eigentlich bin ich Trommler und bin auch so ein Bandmitglied und sitze gerne hinten und habe einen Überblick und was die da vorne machen. Und da habe ich mir dann im Jahr 2001 tatsächlich ein sehr, sehr teures Schlagzeug gekauft.
Das hast du noch?
Das habe ich noch, ja. Das steht jetzt, das ist ein Metallkessel-Schlagzeug, die normalerweise sind Schlagzeuge aus Holz. Das ist ein Metallkessel-Schlagzeug, so ähnlich was Phil Collins hat das auch eine Zeit lang gespielt. Und das ist extrem laut, deswegen war das immer gefürchtet, wenn ich dann mit meiner Band Final Step auf Tour gegangen bin. Und habe inzwischen ein anderes und habe auch ein Endorsement-Deal mit einer deutschen, sehr guten deutschen Schlagzeugfirma, Sonor. Und habe dieses Schlagzeug jetzt auch bei meinem Freund.
Ich werde nicht von Sonor bezahlt,
nee,
muss ich nur mal an der Stelle sagen.
Ich auch nicht, nee. Ich werde auch nicht von Sonor bezahlt, aber die sind da sehr freundlich. Und dieses Schlagzeug habe ich bei meinem Freund ins Wohnzimmer gestellt. Der hat so ein 2-Etagen-Wohnzimmer und da ist oben wie eine kleine Bühne aufgebaut. Und da habe ich gesagt, da gehört das hin. Weil ich kann es halt... live nicht nutzen und im Studio habe ich nehme ich halt mein neues Teil.
Jana von Bellburg & Candle hat bei mir im Podcast erzählt, dass man, und das war ja so ein bisschen ein vergiftetes Lob, dass man denen ja, also dass man bei denen gar nicht gedacht hätte, dass sie aus dem Osten sind.
Bei wem?
Also, bei Bell Book & Candle.
Ach so.
Genau, ja. Also vom Auftreten und natürlich von dieser internationalen Musik, die die ja auch gemacht haben.
Ja.
Also mit so einem Erstaunen. Wie war das bei euch? Du hast ja mal gesagt, ihr wart so die Vorzeige-Ossis.
Wir waren Teenie-Stars. Also wir waren richtig in der Bravo mit Starschnitt und wir waren wirklich über 5, 6, 7 Jahre überpräsent in den Teenager-Medien. Dann kam Viva noch auf, was uns ja auch in die Karten gespielt hat. Musikvideos, die brauchten Videos von populären Leuten und wir haben ganz viele Musikvideos gedreht, die da hoch und runter liefen. Und dann, die Leute haben sich dann vor den Fernseher gesetzt und Musikvideos angeguckt und da waren wir halt überpräsent, auch dadurch noch bei den Kids. Und den Kindern ist das eigentlich scheißegal, wo eine Band herkommt. Die wollen, denen gefällt es oder denen gefällt es nicht, die sagen nicht. Und ich glaube auch, dieses Ding hier, dass eine Ostband ist, ihr seid erfolgreich, weil ihr aus dem Osten gekommen seid, habe ich aber oft gehört, und dem widerspreche ich. Das kann die erste Platte vielleicht noch, weil es interessant ist, dass wir aus dem Osten kommen, aber dann geht niemand in den Laden. Damals ist mir auch in den Laden gegangen, hat CDs gekauft und sagt: Guten Tag, ich hätte gern eine CD von dieser DDR-Band, sondern, oder von dieser Ostband, sondern die sagen, ich möchte gern eine CD mit der Musik, die mir gefällt. Und das war eigentlich scheißegal, wo wir herkommen. Aber natürlich hast du in deiner Heimat ein besseres Standing. Also Bab hat in Köln auch einen Heimvorteil. Oder Münchner Freiheit, wo kommen die her? Ein Scherz. Ja. Egal. Ja. Jedenfalls, die haben dann einen Heimvorteil und wir natürlich auch. Und dann hast du hast immer natürlich an unserem Dialekt auch gehört, wo wir herkommen. Das haben wir auch nie versteckt. Das war nie ein Thema. Die haben sich viele drüber lustig gemacht und versucht dann auch Sächsisch zu reden, ganz schlecht, was viele nicht können, aber...
Das kann kaum jemand imitieren, ehrlich gesagt.
Nee, das ist ganz schwer. Ja, lasst es euch gesagt sein.
Nicht versuchen.
Liebe Hörer. Nee, und das haben wir nie versteckt. Also wir haben nie versteckt, dass wir aus dem Osten kommen, aber es war für viele auch nicht das Thema, weil die Lieder einfach aus ihren Herzen gesprochen haben. Ja.
Im vorletzten Podcast war Leander Hausmann bei mir zu Gast und er hat den Satz gesagt: Er ist erst im Westen zum Ossi geworden, im Osten war keiner.
Das ist richtig. Ich habe ja 15 Jahre lang in London gelebt und habe da erst mal mitgekriegt, wie deutsch ich eigentlich bin. Weil man denkt ja so, England ist so weit weg, ist das nicht, da gibt es auch Kneipen. Und da habe ich gemerkt, dass die deutsche Mentalität doch anders ist als die englische zum Beispiel. Und dann kann ich mir das auch gut vorstellen, wenn du aus dem Osten in den Westen gehst, dass du dann auch merkst, dass die Mentalitäten unterschiedlich sind. Ich habe das auch bemerkt beim Verlag zum Beispiel, wenn ich da mit Leuten spreche, die ich nicht kenne und verstehe mich gut und sage, ja, wo kommst du denn her? Ja, aus Erfurt. Und sage, ach so, alles klar, weil man hört es am Dialekt nicht mehr, sondern alles klar, dann ist wahrscheinlich so eine Wellenlänge durch die gemeinsame Vergangenheit oder was man durch die Eltern gelernt hat oder Thüringer Klöße, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das so eine gewisse, ja, so eine Gleichklang der, ich will mal sagen, Osten und Westen, das ist eine Regionsgeschichte. Weil wenn du von der Küste kommst, bist du natürlich auch anders drauf als hier in der Leipziger Tieflandsbucht. Das ist klar, dass man da irgendwie einen anderen Umgang miteinander pflegt. Oder Erzgebirge, die sind ja noch mal ganz anders drauf, wie die aus dem Bergbau kommen, wo der Bergbau so eine ganz lange Tradition hat und wo jeden Tag gebankt wird, ob der Vater zurückkommt oder nicht aus dem Schacht. Das ist einfach eine Regionsgeschichte, denke ich. Und wenn du aus der Region Osten in die Region Westen kommst, ich weiß ja nicht, wo er da genau gelebt hat, Köln oder so, dann sind die Leute schon auch anders sozialisiert und erzogen und anders drauf und haben eine andere Mentalität. Wenn du in Köln ins Taxi steigst, früh um 7 und total müde, dann wieder einmal zum Bahnhof und der Taxifahrer dreht ganz laut die Musik, oh, das muss ich jetzt laut machen. Da ist irgendwie, ist der anders drauf, als würde in Sachsen keiner machen. Aber deswegen ist das nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur anders.
Was würdest du dir für Arme und die Kids wünschen? Wo soll es hingehen, im besten Fall?
Welterfolg. Nee, ich wünsche mir, dass viele Leute... dass viele Leute Notiz von dem neuen Song nehmen, das wünsche ich mir, dass klar ist, wie ich ticke. Das ist ja durch den Song
Ich finde den sehr gut, habe ich auch Amor schon geschrieben. Ich finde, der hat keinen Qualitätsverlust im Vergleich zu früher.
Sehr schön, ja.
Und das Video fand ich auch sehr witzig.
Also, ja, das hat geklappt. Ja, wir haben uns getroffen.
Guckt da mal rein.
Ja, guckt euch das mal an.
Bei
ja.
YouTube.
Der Song heißt Alles schon mal da gewesen. Und ist von Amor und die Kids. Ein sehr schönes Lied.
Und wie sieht's aus? Kriegt ihr da Fernseheinladung?
Ja, wir sind irgendwie beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ja. Wir sind demnächst beim Mitteldeutschen Rundfunk zu sehen. Das,
da wird
ja,
Party gemacht.
Das klappt. Nö, das ist einfach nur so eine kleine Sendung. Aber mal gucken.
Ihr macht doch die 3-4 Minuten Party.
In welche Richtung sich es entwickelt, so mit Interview und so. Nee, also ich wünsche mir einfach, dass wir noch ein paar Jahre erfolgreich sind und dass das immer mehr Leute begeistert oder immer mehr Leute mitmachen und dass wir noch ein paar schöne Konzerte spielen können und dass der Amor halt durchhält. Der ist ja nach wie vor 10 Jahre älter. Das ist ja nicht so, dass wir aufgerutscht sind. Aber der sagt, und im Konzert sagt er immer, ja, hätte sich nie vorstellen können, dass man mit solchen alten Männern zusammen auf der Bühne steht.
Aber ich finde es auch ehrlich gesagt so cool, dass er es macht jetzt. Ne?
Ja, super. Ja, wir haben gekämpft. Ich habe die auch ganz schön bei den Proben. Ich habe die extrem getriezt. Das ist so ein Ding, so dieser Tunnelblick, den ich da entwickle. Und da habe ich auch wenig gelacht. Also ich habe manchmal mich bemüht, auch zu lachen, damit ich nicht ganz so wie ein General rüberkomme. Aber ich habe die echt geschleift und habe gesagt, nee, nochmal. Und du musst die Oberstimme singen. Und das geht nicht. Und das passt nicht. Und die Harmonie ist falsch. Und bitte im Rhythmus bleiben. Und so. Und das war schon heftig. Aber das hat sich gelohnt. Nach diesen 4 Wochen Proben waren wir wieder in der alten Form. Und die Konzerte, die wir bis jetzt gespielt haben, haben auch gezeigt, dass das funktioniert. Und das wünsche ich mir natürlich, dass das weiter so geht. Und ansonsten...
Bist du ja mit dem Prinzen auch unterwegs.
Bin ich auch mit dem Prinzen unterwegs, genau.
Im Ende Mai in Berlin.
Unter anderem. Also wir gehen das ist eine Woche wieder auf Tour mit dem Orchester. Also wir waren jetzt im Januar eine Woche auf Tour mit...
Jubiläumstour ist das, ne?
Ja, es ist immer irgendein Jubiläum. Ich habe nur bescheinigt, kann sein. Jedenfalls waren wir mit dem Orchester mit der Thüringen Philharmonie, Gotha, Eisenach... Und Wolfgang Lenk hat wieder großartige Arrangements geschrieben fürs Orchester. Und da sind wir, und es war alles ausverkauft, was mich auch sehr freut. Und die Karten waren nicht billig. Aber die musste natürlich so teuer machen, weil du das Orchester ja irgendwie auch finanzieren musst. Und das war sehr erhaben und eine sehr tolle Tour auch. Aber jetzt im Moment bin ich halt im Amor-Fieber. Also diese alten Nummern. Wir mischen ja alte und ein paar neue Sachen. Und das ist halt so eine Zeitreise. Und wie gesagt, es war die Atmosphäre bei den Proben war relativ angespannt und als wir dann aber das erste Konzert gespielt hatten in Leipzig, haben wir schon irgendwie ein bisschen ausgeatmet und am nächsten Tag dann in Pirna, da war es wie früher in der Garderobe, die ganzen dieselben dummen Sprüche und wir haben einfach, wir waren wieder locker und dann sind wieder beieinander und darauf kommt es ja im Leben an. Also ich muss jetzt keine Sachen mehr machen, die ich machen muss, sondern ich mache nur noch was ich will und was mir Freude macht und was hoffentlich auch anderen Leuten Freude macht.
Zum Schluss gibt es ja bei mir immer noch so kurz, also Fragen.
Fragen, oh, das ist ja gut.
Da gibt es noch Fragen.
Das ist eine gute Idee. Beim Podcast Fragen. Ich will dich auch mal was fragen.
Die Fragen sind gleich. Die Fragen sind vielleicht nicht kurz, aber sollten kurz beantwortet werden. So.
Achso, du stellst eine lange Frage, ich darf nur eine kurze Antwort geben. Uiuiui, das wird schwer. Na gut, mach.
Was ist der beste Spielfilm über die DDR?
Ui, lass mich nachdenken. Da gibt es ein paar. Eine Serie, darf es auch natürlich eine Serie sein? Weißensee.
Was ist dein Song zum Mauerfall?
Mein Song zum Mauerfall? Ja, logisch, Gabi und Klaus.
Den verbindest du mit Mauerfall?
Ja, das war die erste. Da haben wir gemerkt, jetzt das war doch nicht ganz umsonst. Mhm.
Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
DDR-Band, das müsste, warte mal, was, Silly? Ich glaube Silly oder die Pudis. Maschine. Ja, genau, die Landstreicher, Maschine und das Streichquintett. Ja.
Deine Top 3 DDR-Songs?
Oh. Ich habe mal, wir haben mal gespielt in Rostock, bei einer Fernsehsendung waren wir und ich bin also mit Michael Schwante, Schlagzeuger von Karat, den ich großartig finde, eines meiner Vorbilder, den habe ich da getroffen. Und da habe ich gefragt, welches Lied sie denn im Fernsehen performen werden. Ich habe gesagt, macht er 7 Brücken? Und hat er gesagt, nee, das andere. Und also sie haben Blaue Planet dann gespielt. Top 3 der DDR-Songs, das ist schwer. Das ist ganz, ganz schwer. Nummer Also, ja, Nummer eins weiß ich schon.
Bin gespannt.
Ja, Nummer eins weiß ich. Nummer drei ist schwierig. Nein, Nummer drei müsste wahrscheinlich dann Pudis sein. Jodelkulotte von den Pudis. Und
gibt's das?
Ja, schon vom ersten Album. Ja, das ist, war so ein schräges Ding. Da spricht Peter Mayer dann den Polizisten. Und Nummer zwei ist sehr schwer. Ja, na, Armor, die Kids, komm doch mit. Ja, logischerweise, ich mache ja selber DDR, siehst du? Genau, komm doch mit, ist die Nummer zwei. Und die Nummer eins, die ungeschlagene Nummer eins für mich ist Frag mich warum von Manfred Krug. Kennst du?
Nee, aber ich lerne ja auch in diesem Podcast Sachen aus der Vergangenheit, die ich nicht kennen kann oder nicht kenne. Und von daher ist das ja auch immer eine schöne Bereicherung. Und zum Schluss, weil wir heute in Leipzig sind, wollte ich dich noch fragen, welche Sehenswürdigkeit in Leipzig ist underrated und sollte man besuchen?
Das ist eine interessante, eine sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, was underrated, ich kenne sie ja alle.
Ein Geheimtipp.
Ach, ich weiß nicht, ob diese. Ich kenne ja alle, für
wo
mich sind es keine.
Wo schleppst du Besuch hin?
Wo ich schleppe Besuch erstmal ins Stasi-Museum, logischerweise, also aus dem Westen. Stasi-Museum.
Die runde Ecke?
Ja, ja, genau. Da ist die runde Ecke. Dann nächstes Jahr wollen wir, wenn wir mit Final Step unterwegs sind, dann machen wir immer Kultur. Nächstes Jahr wollen wir ins Völkerschlachtdenkmal, im Musikinstrumentenmuseum, waren wir natürlich logischerweise auch schon. Bach, Thomaskirche ist wichtig, dass man das Grab von Johann Sebastian Bach mal besucht hat. Es soll aber wirklich Johann Sebastian Bach da liegen. Es war nicht ganz eindeutig eine Zeit lang, weil die haben den aus Eisenach darüber und da wussten wir nicht genau, wer da nun, aber es soll wirklich Bach sein. Und es gibt viele, viele Sachen. Im alten Rathaus, die Ausstellung ist zum Beispiel auch sehr schön. Über Leipzig. Ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen. Das Buch- und Schriftenmuseum in der Deutschen Bücherei. Die heißt es anders, aber die hieß damals Deutsche Bücherei. Das war ein tolles Museum. Ja, nee, es gibt, man findet immer was in Leipzig.
Dann danke ich dir für das Gespräch.
Ach, das war aber schön. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich so lange reden durfte.